Viele Christen wissen, dass Gott Mensch geworden ist, doch die tiefere Frage bleibt oft ungestellt, wozu eigentlich? Wenn man die große Linie der Bibel von 1. Mose bis zum Neuen Testament verfolgt, zeichnet sich ein erstaunlicher Plan ab. Gott handelt geduldig, über Jahrhunderte hinweg, um nicht nur einmal Mensch zu werden, sondern sich selbst in vielen Menschen zu vervielfältigen. Diese Sicht kann unser Verständnis von Erlösung, Gemeinde und persönlichem Christsein völlig neu ausrichten. Gottes ewiger Plan, Gott wird Mensch. Wenn die Heilige Schrift die lange Geschichte Gottes mit den Menschen aufschlägt, tut sie das nicht als lose Aneinanderreihung von Geschichten, sondern als Weg, auf dem ein Ziel sichtbar wird. Schon in 1. Mose zeichnet sich eine Linie ab, nach dem Fall des Menschen spricht Gott nicht zuerst vom Ende, sondern von einem Samen. Zu der Schlange heißt es, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihn in der Ferse zermalmen. Mitten in Gericht und Zerbruch steht diese leise, aber entschiedene Zusage, ein Mensch wird kommen, aus der Geschichte der Frau, und in ihm wird Gott den Feind treffen. Der gefallene Mensch bekommt nicht einen moralischen Verbesserungsplan, sondern eine Verheißung, die auf eine Person zuläuft. Gemäß seinem ewigen Plan musste Gott selbst ein Mensch werden. Gott ist allmächtig und allgewaltig, aber er handelt niemals hastig. Wir haben vielleicht eine Idee und setzen sie sofort um. Gott ist nicht so. Er lässt sich Zeit und ist voller Geduld. Im Lauf der Jahrhunderte wird diese Verheißung nicht verworfen, sondern verdichtet. Abraham hört, und in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Später wird David zugesagt, wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der angekündigte Same ist zugleich König, zugleich Sohn Davids und Sohn Gottes. Wenn dann Jahrhunderte später Josef im Traum die Worte hört, das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben, Gott mit uns, wird deutlich, was Gott von Anfang an wollte, er selbst kommt als Mensch. Die langen Zeiträume, die Umwege der Geschichte, die Brüche und Verzögerungen sind kein Zeichen von Ratlosigkeit, sondern von Souveränität und Geduld. Gottes ewiger Plan war nie ein abstraktes Konzept, er zielte von Anfang an auf den Gottmenschen Jesus Christus, in dem Gott sich unwiderruflich mit der Menschheit verbindet. Wer diese Spur in der Schrift wahrnimmt, darf in allen vermeintlichen Verzögerungen des eigenen Lebens etwas von dieser göttlichen Geduld ahnen. Der, der sich Zeit ließ, um als Mensch zu kommen, wird auch unsere Wege nicht hastig und oberflächlich führen, sondern so, dass sein Ziel mit uns klar hervortreten kann. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihn in der Ferse zermalmen. Und in deinem Samen werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Die Geschichte Gottes ist keine Abfolge von Notlösungen, sondern der Ausdruck eines ewigen Wohlgefallens, in dem Gott den Weg in unsere Menschlichkeit gesucht und gefunden hat. So wie die Verheißung des Samens über Generationen getragen wurde, trägt Gott auch unser Leben durch Zeiten der Unklarheit, ohne sein Ziel aus den Augen zu verlieren. Wer sich von dieser Linie der Schrift prägen lässt, beginnt, sich selbst nicht mehr nur aus der Perspektive des Augenblicks zu deuten, sondern aus der Geduld Gottes her. Mein Leben ist hineingenommen in einen Plan, in dem Gott selbst Mensch geworden ist. In dieser Gewissheit wächst stille Zuversicht, auch dort, wo vieles noch unvollendet wirkt, und ein neues Vertrauen, dass Gottes langsames, treues Handeln an uns mehr trägt als alle schnellen Lösungen, die wir uns erträumen. Die Reproduktion Gottes, vom einen Weizenkorn zu vielen Gottmenschen. Wenn Jesus von sich als Weizenkorn spricht, öffnet er einen Blick in das Innerste des göttlichen Vorhabens. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der eine Gottmensch, in dem Gott und Mensch untrennbar vereint sind, entscheidet sich, in den Boden des Todes hinabzugehen. Nicht, weil sein Leben zu schwach wäre, um allein zu bleiben, sondern weil Gottes Herz nicht bei einem einzigen vollkommenen Gottmenschen stehen bleiben möchte. Das Bild des Weizenkorns zeigt, wie Gott denkt, Leben ist für ihn nicht Besitz, sondern Quelle, es entfaltet sich, indem es sich hingibt und vermehrt. Eines Tages sagte der Herr Jesus, der Gottmensch, dass er ein Weizenkorn sei, das in die Erde falle und sterbe, um viele Körner hervorzubringen. Diese vielen Körner sind in Wirklichkeit viele Götter als die Vervielfältigung Gottes. Das erste Korn, der erste Gottmensch, war ein Prototyp und die vielen Körner, die vielen Gottmenschen, die durch dieses eine Korn durch den Tod und die Auferstehung hervorgebracht wurden, sind die massenhafte Vervielfältigung. Das ist die Vervielfältigung Gottes. Durch den Tod und die Auferstehung dieses einen Weizenkorns entsteht eine neue Wirklichkeit, viele Körner, Menschen, die an demselben Leben Anteil haben. Die Heilige Schrift spricht davon, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden, ohne dass wir damit zu Gott im Sinn seiner Gottheit werden. Gott reproduziert sich nicht in seinem absoluten Gottsein, sondern im Leben und Wesen, er teilt sich mit, indem er sein eigenes Leben in Menschen hineinlegt, die er geschaffen hat, um sein Bild zu tragen. Der erste Gottmensch ist der Prototyp, die vielen Gottmenschen sind die aus ihm hervorgegangene Wirklichkeit. So entsteht der Leib Christi, eine Menschheit, die von Gottes Leben durchdrungen ist und gemeinsam seine Wohnstätte bildet. In diesem Licht gewinnt Erlösung einen weiten Horizont, sie ist nicht nur Vergebung, sondern das Eintreten in ein göttlich-menschliches Leben, das uns Schritt für Schritt Christus ähnlich macht. Wer sich so als ein aus dem Weizenkorn hervorgebrachtes Korn versteht, entdeckt ein stilles, aber tiefes Selbstverständnis, mein Leben ist Ausdruck eines göttlichen Reproduktionswillens, ich bin nicht zufällig Christ, sondern Teil einer von Gott gewollten Vervielfältigung seines Lebens. Diese Sicht kann leise Freude wecken und die Sehnsucht stärken, dass das empfangene Leben sich auch wirklich entfalten und Gestalt gewinnen darf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Durch sie sind uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen geschenkt worden, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt ist. Die Rede von den vielen Gottmenschen ist kein Titel für geistliche Elite, sondern die Beschreibung eines Lebens, das aus Christus hervorgegangen ist und von ihm getragen wird. Wer weiß, dass sein Glaube Frucht des in die Erde gefallenen Weizenkorns ist, muss sich nicht mehr über seine eigene geistliche Leistung definieren. Er darf sich von der Gewissheit bestimmen lassen, dass in ihm ein unzerstörbares Leben wohnt, das wachsen und reif werden will. In dieser Gewissheit kann auch ein unscheinbarer Alltag Platz der Reproduktion Gottes sein, in unscheinbaren Gesprächen, in kleinen Akten der Treue, in verborgenem Gebet. Gerade dort, wo alles normal und wenig spektakulär wirkt, entfaltet das göttliche Leben seine stille Kraft, und der Vater findet Freude an den vielen Körnern, die dem einen Samenkorn ähnlich werden. Verwandelt Leben, unsere Identität als Gottmenschen im Alltag. Dass Gott sich in vielen Gottmenschen reproduziert, bedeutet nicht, dass deren Leben schon jetzt durchgehend klar und widerspruchsfrei wäre. In einem einzigen Tag können sich in uns Liebe und Härte abwechseln, Vertrauen und Misstrauen, stille Gemeinschaft mit Gott und eigenwilliges Handeln. Selbst jemand wie Petrus, der Jesus leidenschaftlich liebte, erlebte diese Spannungen. Als er den leidenden Weg des Herrn ablehnte, heißt es, er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. In einem Moment empfängt Petrus Offenbarung, im nächsten stellt er sich unbewusst gegen Gottes Weg. Die Schrift verschweigt diese Brüche nicht, weil gerade darin sichtbar wird, wie Gottes Geduld an seinen Leuten arbeitet. Obwohl wir Gottes Reproduktion sind, ist diese Reproduktion, Gottes Hobby, nicht sehr vollständig oder vollkommen, weil viele von uns, die Gottes Leben haben, nicht aus diesem Leben herausleben. Manche leben zwar aus Gottes Leben, aber sie tun es nicht beständig. Gott nimmt unsere Neugeburt ernst, auch wenn ihr Ausdruck noch fragmentarisch ist. Er drängt nicht mit geistlichem Leistungsdruck, sondern verwandelt. Paulus beschreibt diese Bewegung so, und werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Und an anderer Stelle, wir alle aber, schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Verwandlung heißt, das in uns wohnende göttliche Leben gewinnt Raum in unserem Denken, Fühlen und Wollen. Unsere Identität als Gottmenschen, in Leben und Natur, aber nicht in der Gottheit, ist nicht Ziel einer fernliegenden Vollkommenheit, sondern Ausgangspunkt, von dem aus Gott geduldig mit uns weitergeht. Wer sich innerlich daran erinnert, dass Christus wirklich in ihm lebt, kann auch die eigenen Spannungen anders betrachten, nicht als Beweis des Scheiterns, sondern als Orte, an denen der Herr sein Leben tiefer einprägen will. Daraus kann eine stille Ermutigung erwachsen, im Alltag nicht verzweifelt auf das eigene wechselhafte Herz zu schauen, sondern auf den treuen Gott, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, seine Reproduktion in uns zur Reife zu führen. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Geh hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Und werdet nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Die Erkenntnis, als Gottmensch zu leben, nimmt dem Alltag nicht seine Zerbrechlichkeit, aber sie verändert den Blick darauf. Statt uns von unseren Schwächen definieren zu lassen oder uns in religiösen Aktivismus zu flüchten, dürfen wir unser Leben als einen Raum sehen, in dem Christus Schritt für Schritt Gestalt gewinnt. Jeder Tag, ob gelungen oder mühsam, steht dann unter demselben Vorzeichen: Gott gibt sein Vorhaben mit uns nicht auf. Dieses Bewusstsein kann Gelassenheit schenken, wo wir an uns selbst irre werden, und zugleich leise Entschlossenheit, uns immer neu dem in uns wohnenden Herrn zu öffnen. So wächst mitten in allen Ambivalenzen eine stille Zuversicht: Der, der den ersten Gottmenschen gesandt hat, wird seine Reproduktion nicht halbfertig liegen lassen, sondern sie bis zur sichtbaren Herrlichkeit führen. Herr Jesus Christus, danke, dass du als der ewige Gottmensch geworden bist, um dein Leben und deine Natur in uns zu teilen. Öffne unsere Augen neu für den großen Plan des Vaters, damit wir nicht klein von uns denken, sondern aus deiner Sicht als Gottmenschen in dieser Welt leben. Wo unser Alltag noch von Ungeduld, Zorn oder Selbstsucht geprägt ist, berühre du unser Herz und verwandle du uns Schritt für Schritt nach deinem Bild. Lass dein Leben in uns stärker sein als alte Gewohnheiten und erfülle deine Gemeinde mit einem frischen Zeugnis deiner Gegenwart, damit deine Herrlichkeit mitten in der menschlichen Schwachheit sichtbar wird. Amen.